Liebe Brüder und Schwestern, so interessant und auch ein wenig schwierig die Texte sind, die wir heute am dritten Sonntag aus der Heiligen Schrift zu Gehör bekommen haben, so möchte ich doch leider darauf verzichten, dazu etwas zu sagen, sondern wie angekündigt heute in der dritten Fastenpredigt, wie immer am Samstag hier in St. Vitus, über das Thema sprechen, Vergebung. Vergebung auf Biegen und Brechen, Fragezeichen. So ist der Titel dieser Gedanken, die ich entfalten möchte. Und vielleicht kommt es uns manchmal im Leben so vor, dass wir auf Biegen und Brechen vergeben sollten und dass wir das nicht können. Vergeben ist etwas, das haben wir gelernt als Kinder, dass man das tun soll. Das gehört zu unserer christlichen und damit zu unserer abendländischen Kultur dazu, vergeben. Und dass wir nach dem Vergeben wieder weiterleben können, ja aufleben können, das ist unserem christlichen Glauben und auch unserer abendländischen Kultur durch das Christentum ganz zu eigen. Nicht alle Kulturen kennen das so. Nicht alle Teile der Welt haben eine solche Wertschätzung für die Vergebung. Ihr Kinder habt sicher von euren Eltern schon manches Mal gehört, dass sie es euch verzeihen, wenn ihr irgendein Blödsinn gemacht habt. Ist das schon mal vorgekommen, dass ihr Blödsinn gemacht habt? Ja, durchaus, gell? Glaubt ihr, dass das bei Erwachsenen immer noch passiert? Oder ist es so, wenn man erwachsen ist, dann macht man keinen Blödsinn mehr? Was meint ihr? Ich verrate es euch. Es ist bei uns Erwachsenen auch noch so. Aber wir können das etwas besser verstecken. Das ist der einzige Unterschied. Gell? Manchmal zumindest. Bei uns Erwachsenen ist es aber dann manchmal so, dass Dinge da sind, von denen wir wissen, das war ein Unrecht, das uns schwerfällt, das auf uns lastet. Zum einen Unrecht, das wir selbst getan haben, und dazu hat unser Bischof ja in seinem Hirtenbrief auch ganz besonders die Vergebung und die Barmherzigkeit Gottes wieder in unseren Blickwinkel gerückt, ganz besonders im Sakrament der Beichte. Und dann gibt es eben auch Schuld, die andere uns angetan haben, wo wir Opfer von Schuld sind. Und dann ist es an uns, wie gehen wir damit um? Wenn es ein wenig kränkend ist, dann könnte man vielleicht sagen, nun, nach ein paar Tagen ist es vergessen. Wir grummeln ein wenig und dann wird das schon vorbeigehen. Wenn es uns tiefer trifft, ist das wesentlich schwerer. Und ich glaube, wir kennen Menschen und vielleicht auch in unserem eigenen Leben Situationen, die manchmal nach langen Jahren in die Erinnerung, aus der Erinnerung wieder auftauchen, wo wir gekränkt worden sind, verletzt worden sind. Und das Erstaunliche bei solchen Erinnerungen ist dann, dass das Gefühl der Kränkung genauso ist wie damals. Ja, manches Mal sogar noch heftiger. Dass manches Mal dann ein Zorn auftaucht über das, was vielleicht 20, 30, 40 Jahre zurückliegt, als wenn es gerade wäre. Ganz lebendig ist das Ereignis von damals noch, ist die Kränkung von damals noch. Und dann hören wir und lernen wir als Christen, dass wir vergeben sollen. Im Vaterunser bitten wir um Vergebung, wie auch wir vergeben wollen. Und wir kennen Gleichnisse, mit denen Jesus uns ermutigt und helfen möchte, zu vergeben. Und wenn es uns dann schwerfällt, dann stehen wir oft wie vor einer Wand und sagen, ich kann das nicht. Und vielleicht dann auch, ich will das nicht. Hier ist Schluss. Das verzeihe ich nicht mehr. Und wenn wir dann auf Gott schauen, dann denken wir, nun, er zwingt mich wohl. Er möchte mich drängen. Er möchte mich bewegen zu verzeihen. Und es kommt uns vor, als wenn Gott uns sogar Gewalt antäte, indem er sagt, du musst aber verzeihen. Zumindest habe ich von manchen Lebenssituationen, die ich mitbekommen habe, diesen Eindruck gewonnen, dass man sich direkt bedrängt sieht von Gott, dass wir doch vergeben sollen. Und auch in uns selbst entsteht dann so etwas wie, dass wir uns selbst diesen Druck machen. Du musst aber doch vergeben, du musst doch. Und gleichzeitig, ich kann nicht. Vielleicht sogar, ich will nicht. Und wenn wir dann weiterschauen, was geschieht mit uns oder in uns, wenn wir so eine Verletzung mit uns tragen, wo jemand uns Unrecht angetan hat, die wir nicht vergeben können. Was geschieht dann in uns und mit uns? Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, glaube ich, das tut uns nicht gut. Da ist wie etwas in unserem Leben, was nicht mehr lebt. Da ist wie eine Lähmung, Und wenn das Thema angesprochen wird, vielleicht dann direkt physisch erlebbar, dass es uns dann ganz schlecht geht, dass die Freude flieht, ja sogar die Kraft flieht. Und so spüren wir doch, dass die Vergebung eigentlich das wäre, was uns den Durchbruch wieder schafft, dass wir leben können. Und dann fragen wir uns, wie denn das geht und davor noch, was denn das ist, Vergebung. Wir fragen uns das als Christen, das heißt als Menschen, die zu Jesus Christus gehören, der uns vorgelebt hat, was Menschsein bedeutet, also auch, was Vergebung bedeutet. Und dann erinnern wir uns vielleicht an einen Satz, in dem Jesus gesagt hat, wenn einer dich auf die linke Wange schlägt, dann halte auch die rechte hin. Ich weiß nicht, wie Sie mit diesem Satz umgehen. Ich finde ihn ein wenig erschreckend, denn man bekommt so manches Mal einen Schlag, manchmal körperlich vielleicht, erst recht aber mit Worten. Das geht viel tiefer, das verletzt viel mehr. Wie ist Jesus umgegangen, als er so geschlagen wurde? Es gibt eine Szene in der Heiligen Schrift, wo Jesus geschlagen wurde. Ich weiß nicht, in welchem der vier Evangelien. Er steht bei seiner Gerichtsverhandlung vor dem hohen Priester und einer der Diener schlägt ihm ins Gesicht. Wie hat Jesus reagiert? Hat er die andere Wange auch hingehalten? Nein. Er hat gesagt, wenn ich Unrecht getan habe, dann weise es nach. Wenn ich aber Recht gesprochen habe, warum schlägst du mich? Das heißt, Jesus verteidigt durchaus seine Ehre und er gibt der Wahrheit die Ehre. Er möchte ans Licht bringen, was jetzt gerade geschehen ist. Als Christen sind wir nicht aufgerufen, immer auf uns einschlagen zu lassen. Aber wir sind ebenfalls aufgerufen, nicht einfach blindlings zurückzuschlagen. Das, was Unrecht war, darf ans Licht. Ja, es muss ans Licht. Und da geht, glaube ich, die Kunst des Vergebens an. Vergeben, denken wir uns manches Mal, bedeutet, mir ist Unrecht getan worden, ich muss das jetzt verzeihen. Und damit Ende. Was geschieht aber dann mit dem Unrecht? Und was heißt dann verzeihen? Heißt dann oder hieße dann verzeihen nicht, dass ich eigentlich sage, ich bin halt nun mal ein Opfer, lasst es uns vergessen. Oder dass ich über die Tat sogar lügen würde und sagen würde, diese Tat war nicht so schlimm. Wir kennen diese Mechanismen in uns vielleicht. Die Psychologie kennt sie auch, gerade auch die frühkindliche Psychologie, in der die Schuld des anderen, je näher er mir ist, desto weniger darf sie sein. Und das Kind nimmt dann die Schuld, auch der Eltern zum Beispiel, auf sich und empfindet sich selbst als schuldig an Zuständen, an Umständen, für die es selbst gar nichts kann. Wir haben so manche Reflexe, mit der Schuld umzugehen, die alles andere sind, als die Schuld ans Licht zu bringen. Vergeben können wir nur das, was ans Licht getreten ist, von dem wir erkennen, ja, so war es. Und wenn mir Schuld angetan worden ist, dann kann ich sie nur verzeihen oder erst verzeihen, wenn ich sie auch anerkannt habe als Schuld. Und deswegen betone ich das so, oft in der Gefahr, Schuld klein zu reden. Auch die Schuld, die mir angetan worden ist, dass ich sie klein rede, die anderen in einer unrechten Weise entschuldige, das heißt sage, sie sind nicht schuldig gewesen, obwohl sie es doch waren. Und damit kommen wir nicht weiter, denn das ist nicht wahr. Wenn es wahr ist, dass mir Unrecht angetan worden ist, dann ist das so. Und dann ist das eine schwere Verletzung in mir, innen drin. Und ich muss erst einmal das anerkennen. Es muss ans Licht dürfen. Ich habe vorhin von den Gefühlen gesprochen. Diese Gefühle begleiten ja unser Erleben, wenn uns Unrecht angetan wird. Das ist immer auch etwas, was unsere Gefühle betrifft. Und manches Mal ist es so, dass wir uns diese Gefühle nicht recht zugestehen. Da geschieht mir Unrecht. Das eigentliche Gefühl, die Emotion, sagen wir vielleicht genauer, wenn mir Unrecht angetan wird, ist die eigentliche Emotion Zorn und Wut. Rein medizinisch steigt damit die Adrenalinausschüttung und ich werde kampfbereit. Zorn und Wut helfen mir zu kämpfen. Die Frage ist nur, wozu, wofür oder wogegen kämpfe ich? Dass aber, wenn Unrecht geschieht, ich zornig werde, ist erst einmal eine vollkommen natürliche Reaktion. Die Moral, die Ethik fängt an in der Frage, wie gehe ich mit dem Zorn jetzt um? Dass er da ist, ist natürlich, ist nicht Recht und nicht Unrecht, es ist einfach Fakt. Oftmals haben wir aber den Eindruck, als Christen dürfen wir keinen Zorn empfinden. Wir verbieten uns den Zorn. Und nicht nur als Christen, sondern überhaupt, wenn da ich zornig bin gegen jemanden, zu dem ich doch gehöre, gerade als kleines Kind gegenüber den Eltern, dann verbiete ich mir den Zorn und bin besser zornig auf mich. Denn so bewahre ich die Unbescholtenheit der Eltern, die Vollkommenheit der Eltern. Und so verbieten wir uns erstaunlicherweise oftmals Zorn, der eigentlich notwendig wäre. Notwendig, weil im Zorn die Wahrheit ans Licht kommt. Und manches Mal eben erinnern wir uns dann später wieder an das, was vorgefallen ist. Wie gesagt, manches Mal Jahrzehnte später erst. Und der Zorn, den ich vorher nicht zugelassen habe, taucht vielleicht, ich möchte sagen, endlich auf. Wir müssen nicht den Zorn produzieren. Was ich aber sagen möchte, wozu ich ermutigen möchte, fürchten wir uns nicht vor dem Zorn. Vor dem Zorn, der vielleicht Jahre später erst auftaucht. Denn er ist oftmals das Zeichen, dass das Geschehene endlich ans Licht kommt. Dass das wahr sein darf, was damals war. Dass endlich deutlich wird, es war Unrecht, das mir geschehen ist. Oder vielleicht nicht mir, sondern meinen Nächsten, denen, die mir anvertraut sind. Zorn darf sein. Jesus selbst war zornig. Wir wissen das aus der Heiligen Schrift. Wir wissen, wie er den Tempel gereinigt hat. Mit einer Knute, die er sich geknotet hat, hat er die Händler aus dem Tempel vertrieben. Und später auch hören wir, wie er mit den Pharisäern spricht, mit Worten. Man könnte sagen, zornig, ja geradezu zuschlagend. Wie er die Pharisäer manches Mal schimpft, bedrängt. Und jetzt schauen wir genauer hin auf den Zorn Jesu. Was tut Jesus dort im Zorn und was tun wir meistens im Zorn? Wir, ehrlich gesagt, schlagen meistens einfach drauf los. Vielleicht eine chinesische Vase oder ins Gesicht des Nachbarn. Wir schlagen drauf los, manches Mal mit Händen und manches Mal mit Worten, was oft noch tiefer verletzt, um den anderen zu treffen. Was hat Jesus mit seinem Zorn gemacht? Wohin hat er ihn gelenkt, diesen Zorn? Er hat ihn gelenkt gegen das Unrecht, nicht gegen den, der Unrecht tut. Auch wenn das im ersten Moment für die armen Pharisäer wohl gar nicht begreiflich war. Sie haben sich angegriffen erlebt. Wenn wir genauer hinschauen, dann hat Jesus aber sie angegriffen, um sie frei zu machen von dem, was Unrecht ist. Er hat in seinem Zorn gegen das Unrecht, oder sagen wir es theologisch, gegen die Sünde gekämpft und für den Sünder. Davon sind wir oftmals weit entfernt. Wie gehen wir um, wenn wir also darin stecken, in dieser scheinbaren Zwickmühle, dass wir merken, in uns ist Zorn, uns ist Unrecht angetan worden und gleichzeitig der Anspruch Jesu, dass wir einander vergeben sollen? Mir scheint, es braucht Geduld. Es braucht, dass wir zulassen und zugeben, vergeben geht nicht immer auf einen Schlag. Es muss manches Mal erst reifen, bis es gelingt. Und dieses Reifen braucht verschiedene Elemente. Und wenn sie nicht da sind, dann können wir auch noch nicht wirklich vergeben. Eines dieser Elemente habe ich bereits genannt, die Wahrheit muss ans Licht. Ich darf wirklich selbst für mich anerkennen, was dort mir getan worden ist, war Unrecht. Ich brauche es nicht kleinreden. Ich brauche auch niemanden in Schutz nehmen. Denn das tut Gott. Gott möchte vergeben. Und wenn ich das Unrecht eines anderen ans Licht bringe, dann vernichte ich damit nicht den anderen. Vielleicht sogar rette ich ihn, zumindest ein Stück weit, indem ich dazu beitrage, dass der andere sich von diesem Unrecht abwenden kann. Denn mit Unrecht können wir nicht leben, weder als Täter noch als Opfer. Also als erstes, bevor wir vergeben können, die Sache ans Licht bringen. Wie kann das gelingen? Vielleicht im Gespräch mit jemandem, der dann aber möglichst jemand sein sollte, der nicht noch einmal die Glut aufheizt, sondern der zuhört und der versteht, der wirklich verstehen kann, mitgehen kann und nicht allzu sehr den Zorn entfacht, sondern ihn einfach hört und annimmt. Im Reden kommt Licht in die Sache. Eine besondere Art zu reden ist sicherlich auch die Beichte, die dann zu einem Beichtgespräch wird, oftmals sehr gute und einfache Gespräche. Und zum anderen reden einfach mit Gott selbst und ihm erzählen, wie es war, was ich empfunden habe, was ich jetzt empfinde, was ich darüber denke, was ich am liebsten tun würde. Wir können ruhig sagen, ich würde dem oder jenem liebsten das oder jenes tun. Gott versteht das. Gott kann damit umgehen. Wir müssen nicht immer ganz brav mit Gott reden, sondern so wie es ist, wie es in uns ausschaut, dürfen wir ihm erzählen. Und vielleicht für den, der zu Gott nicht so den Zugang findet, einfach mit sich selbst. Im Wald spazieren gehen, da hören es die wenigsten, und einfach sagen, was ist. Vielleicht auch lauter, damit es gesagt sein darf, damit die Wahrheit ans Licht kommt oder das, was ich als Wahrheit bisher schon wahrnehme, ans Licht kommt. Und wenn wir so weit sind, dann sind wir schon sehr weit. Dann haben wir erkannt, es ist Unrecht und es ist nicht mein Unrecht. Und dann geht es los, dass wir anfangen zu vergeben, aber eben als Christen, das heißt nicht allein, sondern mit Christus. Spätestens dann wäre es, glaube ich, wichtig, Jesus zu bitten und ihm zu sagen, hilf mir, dass ich das verzeihen kann. Dass ich das verzeihen kann und sagen kann, diese Schuld verzeihe ich. Nachdem sie ans Licht gekommen ist, bin ich nicht mehr Opfer. Ich verzeihe sie, wenn wir so wollen, als ein Herrschender, über diese Sünde nämlich Herrschender. Nicht mehr als Opfer, sondern als König sage ich, diese Schuld, die wirklich Schuld ist, möchte ich verzeihen. Und dann kann ich zu Jesus gehen und ihm sagen und ihn bitten, dass er mir hilft. Dass er mir hilft, dem anderen gut zu sein. Und wenn ich ihn darum bitte, dann ist die Tür nicht mehr zu. Dann bleibe ich nicht bei dem, wo ich vielleicht vorher gestanden war, dass ich gesagt habe, das verzeihe ich nie. Oder das kann man nicht verzeihen. Das ist unentschuldbar. Hier war es jetzt zu viel. Darüber bin ich hinweg, wenn ich zu Jesus komme und ihn bitte, Herr, hilf mir zu verzeihen. Und wenn ich dann so, vielleicht fast wie ein Bettler, zu Jesus komme, dann erlebe ich, dass Jesus selbst darum gerungen hat. Wir brauchen nicht denken, dass es leicht war, für Jesus zu verzeihen. Er hat oftmals verziehen. Oftmals sind wir ihm zur Last gefallen durch unser Unrecht, damals wie heute. Und der Gipfel seiner Verzeihung ist der am Kreuz. Als er, ich möchte zwei Szenen nennen am Kreuz, die eine sind die letzten Worte Jesu. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er wusste, was sie taten. Er hat es gesehen, dieses Unrecht. Und er hat dort gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat ihnen vergeben, er hat uns allen vergeben, jede kleinste Schuld damals schon, weil er uns gut ist, weil er uns liebt. Und so glaube ich, dass Vergeben immer auch bedeutet, den anderen zu lieben. Vorsicht, es bedeutet nicht unbedingt, dass der andere mir sympathisch ist. Aber irgendwie gönne ich ihm doch die Vergebung. Und das ist etwas Gutes, das ich ihm tue und das er braucht, um weiterleben zu können. Und das natürlich auch ich brauche, um selbst weiterleben zu können. Jesus aber vergibt, weil er liebt, weil er uns liebt. Und so scheint mir eine weitere Hilfe, wie ich denn hinfinden kann, dass ich dem anderen vergebe, wenn es mir so schwer fällt, dass ich selbst zu Jesus komme und ihn bitte, dass er mir verzeiht, wo bei mir Schuld liegt. Vielleicht im Kleinen, vielleicht auch im Größeren. Manches Mal vielleicht sogar vermischt mit der Situation, bei der ich erlebe, dass mir selbst Unrecht angetan worden ist, dass so Erinnerungen sind, ja, vielleicht war ich auch ein wenig schuld. Oder vielleicht auch ein Wissen. Wenn ich all das selbst zu Jesus bringe, dann erlebe ich, dass er mir verzeiht. Und ganz deutlich, ich komme wieder auf die Beichte zurück, höre ich das in der Beichte. Und manchmal muss ich es auch hören. All deine Sünden sind dir vergeben, damit ich es glauben kann, damit es mich erfüllt, mich tröstet und mich heilt. Und so ist die Vergebung Jesu tatsächlich ein Trost, den er mir schenkt. Der Trost seiner Nähe und seiner Güte, seiner Barmherzigkeit. Und mit dieser Güte Jesu gestärkt, kann ich es ganz anders angehen, mich selbst auf den Weg zu machen, dass auch ich nach dem Vorbild Jesu und nach dem, was ich von ihm erlebt habe, anfange, dem anderen zu verzeihen. Schritt für Schritt immer ein wenig mehr, dem anderen zu verzeihen. Liebe Brüder und Schwestern, wir leben als Christen, das ändert alles. Jesus verzeiht. Und in diesem Verzeihen, unter dem wir stehen, können wir auch es wagen, zu versuchen, darum zu ringen, bis er es uns schenkt, dass auch wir verzeihen können. Sie kennen dieses Gleichnis, das Jesus erzählt von dem einen, der eine große Schuld bei seinem Herrn hatte. Und er bettelt und der Herr lässt ihm die ganze Schuld nach. Und dieser, dem die Schuld erlassen worden ist, geht vor die Tür, trifft einen anderen Knecht seines Herrn, der diesem anderen, dem gerade die große Schuld erlassen worden ist, eine winzige Summe schuldet. Aber er kann sie auch nicht zahlen, weil er bettelarm ist. Und der, dem gerade die große Schuld erlassen worden ist, der vergibt sie dem anderen nicht. Umgekehrt, wenn wir dankbar sind für die Güte Gottes für uns, dann finden wir darin die Kraft, dem anderen zu verzeihen. Aber das darf Zeit brauchen. Und wir könnten anfangen, indem wir dann sagen, Herr Gott, ich kann noch nicht verzeihen, aber fang du schon mal an. Oder wenn wir zum Beispiel, wenn wir sagen, ich kann diesem Menschen noch nicht gut sein, aber sei du ihm gut. Und vielleicht können wir dann auch sagen, Herr Gott, ich kann diesen Menschen noch nicht segnen, aber segne du ihn schon mal. Und wenn wir so weit kommen, dann sind wir schon sehr weit. Und vielleicht geht es am nächsten Tag oder in der nächsten Woche oder im nächsten Jahr weiter, dass ich sagen kann, ja, Herr Gott, jetzt bitte ich dich, dass du ihn segnest. Jetzt bitte ich dich, dass du ihm verzeihst. Und vielleicht wiederum später oder auch ganz bald schon, das liegt an der Gnade, die der Herrgott schenkt, wie es ihm gut erscheint, kann ich dann sagen, ja, mit deiner Kraft, und fest an deiner Hand mich festhaltend, möchte ich sagen, das, was damals war, in deinem Namen verzeihe ich es. Und wenn wir das ausgesprochen haben, wenn wir das sagen konnten, dann ist die Verzeihung meistens schon gelungen. Trotzdem kann es auch dann noch sein, dass im Nachhinein wiederum Zorn auftaucht. Vielleicht ausgelöst, weil ich angefangen habe zu verzeihen, kommen andere Dinge noch einmal deutlicher ins Bewusstsein. Das mag so sein, das braucht uns nicht enttäuschen. Dann gilt es einfach, dran zu bleiben. An der Hand Jesu und an dem inneren Vorsatz und Wunsch, die Verzeihung wachsen zu lassen. Diese Verzeihung, so wollte ich also darstellen, darf Zeit brauchen. Vor allem eben, wenn sie uns tief verletzt hat, ist das so. Wichtig ist nicht, dass wir schon am Ende sind, dass es uns schon gelungen ist. Wichtig ist für uns jetzt heute, dass wir die Tür nicht zumachen, dass wir davon ablassen zu sagen, das verzeihe ich nicht, das war zu viel, sondern dass wir das in Gottes Hände geben und ihn bitten, dass er uns führt, damit wir frei werden von diesem Zorn, der durchlebt sein muss vielleicht, und frei werden, indem wir nicht mehr Opfer sind, Opfer der Tat, die uns getan wurde, sondern wie Könige darüber reden können und sagen, das war Schuld, die ich verziehen habe. Noch als letzter Gedanke, wie gehen wir mit dem um, der uns Schuld angetan hat? Manches Mal ist es möglich, dem anderen zu sagen, dass man ihm verzeiht. Und wenn das möglich ist, ist es auch gut, ist es auch ein Segen. Manches Mal ist es nicht möglich, vielleicht weil der andere nicht mehr da ist, der ist vielleicht in einem anderen Land oder weiß ich wo, dann können wir es vor Gott aussprechen und sagen, Gott, vor deinem Angesicht verzeihe ich ihm, auch wenn ich es ihm jetzt nicht sagen kann. Manches Mal ist die Person vielleicht schon gestorben. Dann kann ich es in den Himmel hinein dieser Person sagen, was damals war, was du mir angetan hast, das hast du mir wirklich angetan. Aber im Namen Jesu verzeihe ich es dir jetzt. Und sie werden sehen, das macht etwas in uns, eine Freiheit, die dadurch uns geschenkt werden kann, geschenkt werden wird von Gott. Manchmal ist derjenige aber auch eigentlich durchaus erreichbar, aber ich merke, ich kann da nicht hin. Oder ich merke, es ist nicht gut. Derjenige würde das in keiner Weise annehmen. Und dann gilt, wie vorhin gesagt, dass ich es vor Gott ihm gegenüber ausspreche und sage, mein Herr, mein Gott, Jesus, dieser Person verzeihe ich jetzt, auch wenn ich es ihr nicht persönlich sagen kann. Und dann wird der Herr uns den Frieden schenken. Vielleicht schenkt er, dass auch mit dieser Person wieder eine Beziehung, eine friedliche Beziehung möglich wird. Das steht, ich möchte fast sagen, erst im nächsten Kapitel. Das Kapitel des Verzeihens kann für mich trotzdem doch ganz erfüllt werden, wenn ich dem anderen verzeihe, noch bevor ich sicher bin, ob wieder eine Beziehung möglich ist. Diesen letzten Gedanken wollte ich auch entfalten, weil wir manches Mal die Vorstellung haben, ich muss verzeihen und es muss alles sein wie vorher. Dass es wieder gut wird in der Beziehung mit dem anderen, das ist wiederum etwas, was Gott wie durch ein Wunder schenken muss, und zwar mir und dem anderen. Und den anderen kann ich nicht wirklich beeinflussen. Gott bittet uns zu verzeihen. Was dann daraus wird, wie die Beziehungen wieder werden, darum dürfen wir Gott bitten, ist aber etwas anderes. Wenn die Beziehung nicht wieder wird, dann heißt das nicht, dass ich nicht ganz verziehen habe. Schauen wir auf den Herrn, der uns verzeiht, weil er uns liebt. Und bitten wir ihm, dass wir lernen zu verzeihen, weil er die Menschen liebt und weil er uns leben lassen will, in der Kraft zu verzeihen.